zweite Teil. Moderne Paulusbilder im Wandel. Ich habe so ein bisschen gefragt, warum ist das eigentlich wichtig, diese Frage? Ist es irgendwie wichtig, ob Paulus jetzt ein Jude war oder nicht? Und ich habe versucht, ein paar Punkte hier zu benennen, warum das für uns als Christen eine wichtige Frage ist und warum es sich lohnt, dieser Frage nachzugehen. Das erste hat mit unserem Verhältnis als Christen zum Judentum zu tun. Ich habe ja eingangs schon dieses Bild gezeigt aus Yad Vashem, das uns daran erinnert, dass wir ein gestörtes Verhältnis zum Judentum haben und auch ein zerbrochenes Verhältnis und dass da viel Verletzung und Verwundung immer noch in der Luft liegt, obwohl wir seit dem Zweiten Weltkrieg dabei sind, das aufzuarbeiten. Es gibt an vielen Stellen diese christlich-jüdische Begegnung. Es ist sehr viel passiert, auch aufeinander zugehen. Viele Kirchen haben in Erklärungen ihre Verbundenheit mit Israel und dem Judentum bezeugt. Wenn wir noch mal ein bisschen in die Geschichte zurückschauen, vor 1945, dann haben wir hier eine Karikatur aus dem Stürmer. Da steht unten drunter, vor 2000 Jahren habe ich, sagt Jesus, vor 2000 Jahren habe ich die Juden als Teufelsvolk verflucht und ihr macht ein Gottesvolk aus ihnen. Ja, das war 1934. Wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen in der Geschichte, dann können wir nach Wittenberg gehen. Viele kennen diesen Streit um die sogenannte Judensau in Wittenberg, die uns daran erinnert, dass schon lange, lange, lange vor der Reformation eine Tradition da war, dass man die Juden verspottet hat oder sie hier dargestellt hat, wie sie da an den Zitzen der Sau hängen und sie aus den Städten verdrängt und vertrieben hat. Wir kennen wahrscheinlich die, da oben ist sie an der, das ist die Stadtkirche von Wittenberg, da oben ist dieses Bild angebracht und bis heute ist umstritten, ob die da bleiben soll oder nicht, weil man, die einen sagen, es ist ja so weit oben, das sieht man sowieso nicht oder das gehört doch irgendwie mit zum Denkmalschutz und die anderen sagen, na, man müsste das irgendwie, wenn dann ordentlich dokumentieren und beschriften, also das ist immer noch sehr umstritten und wir kennen natürlich auch diese Schriften von Martin Luther über die Juden und ihre Lügen, die dann später sozusagen von der gleichen Stelle ausgingen. Und ich glaube, dass diese Frage, wie stehen wir als Christen gegenüber dem Judentum, halt eine wichtige Frage ist. Ist unser Paulus, einer unserer Hauptapostel, wirklich ein Feind des Judentums gewesen? Oder ist er ein Vertreter des Judentums gewesen? Sind die Juden unsere Gegner? Oder sind sie unsere Geschwister? Eine spannende Frage. Das zweite hat damit zu tun, nämlich die Frage, dass unser Seminar heißt ja Paulus Jude mit Mission. Und wir müssen fragen, was heißt jetzt eigentlich Mission in dem Zusammenhang? Gerade in der Beziehung zwischen Christen und Juden ist das Wort Mission ein sehr strittiger Begriff, weil es davon abhängt, was man mit Mission meint. Vom lateinischen Ursprung her heißt es ja Sendung. Also Gott sendet oder Jesus sendet. Und jetzt ist sehr umstritten, was mit dieser Sendung gemeint ist. Traditionell, das haben wir in der alten Literatur über Paulus noch gesehen, hat man unter Mission verstanden, man macht einen Juden zum Christen. Also wenn man von Mission gegenüber Juden gesprochen hat. So wie Paulus, der früher ein Jude war und dann ein Christ wurde. Das heißt, Mission ist der Wechsel einer Religion. Wenn aber es so ist, dass Paulus seine Religion gar nicht gewechselt hat, sondern ein Jude blieb, ein Jude, der an Jesus glaubt, dann müssen wir unser Begriff von Mission natürlich ganz anders definieren. Dann müssten wir sagen, Mission ist die Einladung zu einem Glauben an Jesus. Und für Juden bedeutet das, dass man nicht die Religion wechselt. Wenn ich aus einer anderen Religion komme, dann muss ich meine Religion wechseln. Aber wenn ich aus dem Judentum komme, dann muss ich nicht meine Religion wechseln, um an Jesus zu glauben. Viele von Ihnen wissen das, dass die evangelische Kirche von Deutschland vor 2 Jahren im Herbst auf ihrer Herbstsynode 2016 eine wichtige Synodenerklärung rausgegeben hat. Ich habe den Text auch dabei, Moment. So. das war die Sitzung. Und sie haben einen längeren Text über die Beziehung zum Judentum beschlossen anlässlich des 9. November 2016. Und da schreiben sie, ich lese jetzt nicht alles vor, sondern erstmal den ersten Abschnitt. Die Studie Christen und Juden der Evangelischen Kirche in Deutschland hat schon im Jahr 2000 festgehalten, der Begriff Bund verweist auf das Handeln Gottes, seine begleitende Treue, von der Juden und Christen gleichermaßen leben. Daraus folgt für uns, Christen sind, ungeachtet ihrer Sendung in die Welt, da ist das Wort Sendung, Mission drin, nicht berufen, Israel den Weg zu Gott und seinem Heil zu weisen. Alle Bemühungen, Juden zum Religionswechsel zu bewegen, widersprechen dem Bekenntnis zur Treue Gottes und zur Erwählung Israels. Da hat man sehr um die Worte gerungen, man merkt es. Ja? Das Wort Mission kommt gar nicht drin vor. Und es war natürlich, es ging darum, dass viele Leute gesagt haben, wir müssen endlich eine Erklärung der Synode haben gegen die Mission gegenüber Juden. Ja, und manche Synoden haben ja auch schon darum gerungen und versucht, was zu formulieren. Das ist sehr spannend, wenn man sich das anschaut, wie die verschiedenen Synoden jeweils formuliert haben, um diesen Begriff Mission zu vermeiden oder neu zu füllen oder vielleicht zu ersetzen durch das Wort Zeugnis des Glaubens gegenseitig. Und die EKD-Synode hat also, die sollte eigentlich eine Erklärung gegen die Mission oder gegen die Judenmission verfassen, aber die uns wurde auch dann in der Presse so mitgeteilt, EKD erklärt, sagt sich von der Judenmission los. Wenn man den Text liest, merkt man, der Begriff ist gar nicht da drin. Und hier wird gesagt, die Christen haben eine Sendung in die Welt und sie haben nicht den Auftrag, Israel den Weg zu Gott und seinem Heil zu weisen. Vor allen Dingen weisen wir Bemühungen, Juden zum Religionswechsel zu bewegen, zurück. Und das ist natürlich eine Erklärung, die, wo viele gesagt haben, da können wir mit. Ja, weil viele oder immer mehr Leute heute sagen, nein, genau das ist ja der Punkt. Im Neuen Testament werden Juden nicht zu einem Religionswechsel eingeladen, sondern sie werden zum Glauben an Jesus eingeladen. Andere in der Synode haben natürlich gesagt, bitte auch nicht zum Glauben an Jesus einladen. Ja, aber beide haben sich in dieser Erklärung wiedergefunden. Die einen sagen, wir sollen am besten überhaupt nicht von Jesus erzählen. Die anderen sagen, wir erzählen von Jesus, aber wir wollen niemand, dass jemand die Religion wechselt. Deswegen ist es wichtig herauszufinden, wird im Neuen Testament ein Religionswechsel gefordert? Hat Paulus seine Religion gewechselt? Daraus folgt nun auch der dritte Punkt. Die EKD hat das ein Jahr später sich damit auseinandergesetzt. Sie hat, wenn wir jetzt über die Missionsfrage gesprochen haben, müssen wir als nächstes über die Frage sprechen, was ist denn mit den Gruppen, die wir in unserer Kirche oder um unsere Kirchen herum haben, weltweit, die sich messianische Juden nennen? Also Juden, die an Jesus glauben. Ist euch vielleicht auch bekannt, ich habe hinten auf dem Büchertisch das Buch gesehen von Anatoli Uschomirski, den kennen manche. Hilfe Jesus, ich bin Jude. Ja? Ein Jude, der seinen Weg beschreibt zum Glauben an Jesus, wo er sagt, ich habe zum Glauben an Jesus gefunden, aber das heißt für mich nicht, dass ich aufhöre, Jude zu sein. Und er würde also eine ähnliche Biografie wahrscheinlich haben wie Paulus, ja? Als Jude an Jesus glauben, ohne aufzuhören, Jude zu sein. Das ist eben spannend, weil die EKD sich lange sehr schwer getan hat, mit messianischen Juden sie überhaupt wahrzunehmen oder ein Verhältnis zu ihnen zu entwickeln, weil es natürlich schwierig ist, weil sie auf der einen Seite im Gespräch ist mit den jüdischen Gemeinden und sich mit denen auch nicht es verscherzen möchte. Und die messianischen Juden sind aber für die normalen jüdischen Gemeinden ein Problem, ja, weil sie sagen, da laufen uns jetzt die Leute weg, weil sie an Jesus glauben. Jemand hat mal gesagt, die Mission unter Juden ist die Fortsetzung des Holocaust mit anderen Mitteln, weil dahinter die Idee steckt, wenn die an Jesus glauben, sind es ja keine Juden mehr. Ein Rabbi in Berlin hat mal das sehr pointiert formuliert, Gift im Schokoladenbonbon, messianisches Judentum. Er schreibt, messianische Juden sind eine Bewegung, die entweder auf Ignoranz, auf Böswilligkeit oder der Absicht, das jüdische Volk zu zerstören, basiert. möglicherweise auch alles drei. Ja, hier, das ist Chaim Rozwadzki, er schreibt noch ein bisschen mehr darüber. Also er sagt, messianisches Judentum ist der Versuch, das jüdische Volk zu zerstören. Oder ist es das, was Paulus und Jakobus und Petrus gelebt haben? Das ist also wichtig, das herauszufinden. Sind die messianischen Juden Betrüger oder leben sie das, was wir im Neuen Testament finden? Und das Letzte habe ich ja schon gesagt. Es geht auch für uns als Christen darum zu klären, was ist eigentlich unser Evangelium. Ich habe mal hier ein Buch mitgebracht, das heißt, wie Jesus zu Paulus wurde. Eine nahezu unglaubliche Geschichte. Das ist ein altes Motiv, haben wir eben schon in manchen der Zitate gehört, dass man sagt, Paulus hat das Evangelium von Jesus im Grunde verfälscht. Jesus war ein Jude, ein jüdischer Wanderprediger. Paulus hat daraus das Christentum gemacht. Und deswegen ist es wichtig, uns das anzuschauen. Hat Paulus wirklich die Botschaft von Jesus verraten? Es ist interessant, wie viele unterschiedliche Autoren sich in diesem Punkt einig sind. Ich habe mal vier zusammengetragen. Den ersten haben wir eben schon kennengelernt. Martin Buber, der eben gesagt hat, Paulus hat mit diesem Pistis-Begriff eine völlig neue Religion gegründet, die mit Jesus wenig zu tun hatte. Ein jüdischer Philosoph. Gerd Lüdemann, dieser Theologieprofessor, der sich vom Glauben abgewandt hat, haben wir eben auch schon gelesen, das Zitat, wo er sagt, Paulus hat im Grunde das Christentum gegründet, aber es war ein großer Verrat am Christentum. Ja. Jetzt kommt ein dritter Autor, völlig andere Ecke. Brian McLaren ist einer der sehr angesagten Redner, Schreiber und Prediger in der modernen, postmodernen evangelikalen Kirche. Ja, also es gibt da so eine Bewegung, Emergent Church, also so die ganz progressiv denkenden Leute aus den pietistischen Gemeinden und aus Freikirchen, die lesen gerne Brian McLaren. Er hat ein Buch geschrieben, eine völlig neue Art des Christentums. Und in diesem Buch schreibt er, ich fasse das mal zusammen, um es nicht ganz vorzulesen, er schreibt von einem Schlüsselerlebnis, als er mal mit einem Pastor zusammen im Café saß und der Pastor fragte ihn, was ist eigentlich das Evangelium? Und dann hat er ihm erzählt, was das Evangelium ist, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und wir dadurch Vergebung haben und eine Beziehung zu Gott haben können und Jesus jetzt unser Herr ist. Und dann hat er sein Gegenüber gesagt, du zitierst die ganze Zeit nur Paulus und den Römerbrief. Ja, und er nannte das dann das römisch-evangelische Christentum, also parallel zu römisch-katholisch. Ne? Römisch-evangelisch, weil das alles nur auf dem Römerbrief basiert. Und dann hat sein Freund ihm gesagt, findest du nicht, dass du dich mehr an Jesus als an Paulus orientieren solltest? Und dann hat er gesagt, ja, da musste ich meinen ganzen Glauben nochmal neu durchdenken. Und dann kam das Jesus-Evangelium raus. Ja, also das ist aus ganz frommer evangelikaler Ecke. Und das Letzte noch ein katholischer Religionspädagoge, ein ganz bekannter, der viele Religionsbücher geschrieben hat, Hubertus Halbfass. Und der hat auch ein Buch geschrieben über Religionsunterricht. Und da fasst er am Anfang zusammen, Jesus und Paulus vertreten verschiedene Evangelien. Es ist falsch und führt zu einem unklaren Denken unter dem Wort Evangelium, beide Programme zusammenzufassen. Das Neue Testament versammelt hier einander ausschließende Theologien. Jesus, Paulus. Ja. Und deswegen ist es auch für uns als Christen wichtig zu klären, wie ist das mit Paulus? Hat er da wirklich Jesus missverstanden? Hat er sich ein neues Evangelium ausgedacht? Und ich möchte mit dem nächsten Punkt euch kurz vorstellen, was ich glaube, warum diese Frage nach Paulus und dem Judentum für unser Evangelium eine Rolle spielt. Ich habe euch mal drei Titel hingeschrieben oder drei Evangelien, die heute oft gepredigt werden. Das Evangelium der Rechtfertigung aus Gnade, das Evangelium der Freiheit vom Gesetz und das Evangelium der grenzenlosen Liebe. Klingt alles drei sehr gut, eigentlich. Haben wir auch alle schon ganz oft gehört. Ich glaube aber, dass alle drei, so wie sie oft gepredigt werden, eine Verkürzung des Evangeliums sind oder eine Verzerrung des Evangeliums. Und ich glaube auch, dass diese Verzerrung dadurch passiert, dass alle drei dieser Evangelien jeweils in Abgrenzung oder in Antwort auf ein Feindbild des Judentums entstehen. Ich versuche das mal nach und nach zu erklären. Fangen wir an mit dem ersten, das Evangelium allein aus Gnade. Das Evangelium allein aus Gnade, also Gott schenkt Vergebung allein aus Gnade, ist eine Kernbotschaft, die man oft hört. Eine wichtige Geschichte dazu ist vielleicht diese hier, Geschichte vom Pharisäer und Zöllner. Jesus hat dieses Gleichnis erzählt von dem Pharisäer, der betet in der Synagoge: Ich danke dir, dass ich alles richtig mache und dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner da hinten. Ich faste, ich gebe meinen Zehnten und so weiter. Und dann kommt der Zöllner und sagt: Gott sei mir Sünder gnädig. Und dann sagt Jesus: Der Zöllner ging gerechtfertigt nach Hause. So, das ist eine Geschichte, die Jesus erzählt. Was jetzt oft passiert in der Auslegung ist, dass man sagt, der Pharisäer ist ein Bild für das Judentum und der Zöllner ist ein Bild für das Christentum. Ja, so sind die Juden. Die sind halt immer werkgerecht und die bilden sich was ein auf ihre Werke und wollen sich den Himmel verdienen. Ja. Und das ist das typische Wesen von Religion, von Religiosität. Religion will sich eben immer zu Gott hocharbeiten und dafür steht das Judentum. Und jetzt kommt das Evangelium. Das Evangelium ist, bei Gott musst du nichts leisten, sondern du bekommst die Gnade umsonst. Ja? Und so entsteht der Gegensatz, ja, hier zwischen, das ist ein YouTube-Star, der recht bekannt ist, ja, der hat so ein YouTube-Poetry-Slam gemacht, warum ich Religion hasse, aber Jesus liebe. Ja? Und da wird Religion, so alles beschrieben, was religiöse Menschen machen, die gehen in den Tempel und die haben irgendwie Rituale und sowas. Und man merkt, das ist alles das, was die Juden halt so machen. Ne? Und bei Jesus ist das alles anders, weil der ist ja gegen Religion, so wie er gegen das Judentum war. Und so entsteht dieses Evangelium der Gnade als Gegenbild, ja, gegen das Evangelium der Werkgerechtigkeit. Ich habe schon gesagt, das werden wir uns morgen nochmal in der Tiefe anschauen. Das zweite, das Evangelium der Freiheit vom Gesetz. Auch das wird gerne gepredigt. Jesus kam, um dich frei zu machen vom Gesetz. Und unser Gegenbild ist das gesetzliche Judentum. Die Juden, die sich immer streng an Gebote halten mussten. Es ist interessant, wenn über Gesetze gepredigt wird, irgendwo in der Kirche dann und über Juden und ihre Gesetze, dann kommen immer solche Worte rein wie penibel oder besonders genau. Oder engstirnig. Ja? Also das ist so das Bild. Gesetz ist etwas Böses und Evangelium ist das Gegenteil vom Gesetz. Ne? Gesetz oder Jesus ist auch so ein YouTuber. Oder hier Gesetz und Evangelium. Ja? Und man merkt, das ist sozusagen der Gegensatz, weil die Juden ja Gesetze hatten und man meint, das Evangelium ist jetzt, dass es halt keine Gesetze mehr gibt oder dass wir frei sind vom Gesetz. Und man denkt auch oft, das ist das, was Paulus wollte. Und wenn ich euch jetzt gerade verwirre, weil ihr denkt, ja, das ist doch auch so, dann braucht ihr ein bisschen Geduld bis morgen. Das dritte, das Evangelium der grenzenlosen Liebe. Ist ja auch nichts Falsches. Ne? Aber es ist eben oft entworfen aus dem Gegenbild eines exklusiven und ausgrenzenden Judentums. Ja, also... Und dagegen ist natürlich Jesus sozusagen der inklusive Jesus. Bei Jesus gehören alle dazu. Und da sieht man also hier diese Jesus-Darstellung, die ist auch schön. Ich war schon inklusiv, bevor es cool wurde. Ja? Und wenn man noch ein bisschen weiter guckt, dann merkt man auch, was für Bilder vom Judentum dahinter stecken. Ich habe ein sehr altes mitgebracht. Hier, wieder aus dem Stürmer. Ein Volk zu Knechten liegt dem Juden fern, er hat die ganze Welt zum Fressen gern. Das ist so dieses Bild vom erwählten Volk, das sozusagen alle anderen Völker hasst. Schon bei den alten Römern hieß es, die Juden haben einen Hass auf das gesamte Menschengeschlecht. Und wenn man in heutige Zeitungen guckt, merkt man, das ist immer noch sehr verbreitet. Die Juden sozusagen als Volk, was sich selbst auserwählt fühlt, und da deswegen alle anderen ausgrenzt, rassistisch ist und Apartheid fördert und so. Und dann ist natürlich, Jesus ist ganz anders. Bei Jesus gibt es keine Grenzen. Bei Jesus gibt es niemanden, der ausgeschlossen ist und alle gehören dazu. Das ist dann der Kern der Botschaft von Jesus. Ich habe mal versucht, das in einer Übersicht euch zusammenzustellen. Das ist eine Tabelle. Da seht ihr nochmal diese drei Evangelien und man kann jeweils sehen, in welcher Zeit sie entstanden sind, vor welchem Hintergrund, von welchen Gegnern und welcher Rolle das Judentum dabei spielt. Also das Evangelium der Rechtfertigung allein aus Gnade, das kennen wir natürlich irgendwie aus der Reformationszeit. Sola Gratia war ja eines der Schlagworte damals. Der Gegner damals war eigentlich die katholische Kirche, weil Luther ja das so erfahren hatte, dass man bei der katholischen Kirche dauernd irgendwie Werke tun musste, um irgendwie einen gnädigen Gott zu kriegen. So hat er das zumindest empfunden. Irgendwelche Wallfahrten nach Rom oder Ablassbriefe kaufen oder sich geißeln oder was auch immer, Bußübungen tun. Und er hat gesagt, das ist doch ganz schlimm, wenn man sich da die Gnade Gottes verdienen muss. Und er hat dieses Bild übertragen auf die Juden und hat gesagt, so waren die Juden damals. Und das machen wir sehr oft. Wenn wir Feindbilder brauchen, dann nehmen wir die Juden, die Pharisäer oder sonst jemand. Und dann stand eben das Judentum für diesen strengen, strafenden Gott, für die Werkgerechtigkeit, dass man sich Gottes Gnade verdienen muss. Und Jesus als das Gegenteil. Da gab es einen liebenden Vater. Manche haben immer noch so diese alte Idee, dass der Gott des Alten Testaments irgendwie ganz anders ist als der des Neuen. Und da reicht eben der Glaube allein, da gibt es keine Werke und so. Im Gegenteil, Werke sind vielleicht sogar gefährlich. So. Das Evangelium der Freiheit vom Gesetz kam etwas später, das ist in der Aufklärungszeit besonders attraktiv geworden. Und zwar ging es da in der Aufklärung natürlich nicht mehr gegen die katholische Kirche, sondern allgemein gegen Kirche oder gegen Religion. Man empfand die Religion als etwas Einengendes, die Moral als etwas Einengendes, dauernd Vorschriften, die einem da die Kirche macht. Und man verstand sozusagen jetzt das Evangelium als Grundsatzangriff auf Religiosität und Kirche an sich. Und ein Kernwort, was in dieser Zeit entsteht, ist Gesetzlichkeit. Es ist interessant, wenn man Grimms Wörterbuch mal nachguckt, das ist ja also das Wörterbuch der deutschen Sprache, und man guckt, seit wann ist Gesetzlichkeit eigentlich was Schlechtes. Wir hören das ja oft so heute, wir wollen alles ja, aber wir wollen ja nicht gesetzlich sein. Und man fragt sich, was ist eigentlich das Schlechte am Gesetzlichen? Und man findet raus, gesetzlich war bis ungefähr 1830 was ganz Positives. Ja? Gesetzlich ist, wenn du die Gesetze achtest. Zum Beispiel habe ich eine gesetzliche Krankenversicherung. Ja? Oder es gibt einen gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn. Das sind alles gute Dinge. Ja? Und wenn man sich dran hält, ist es eigentlich was Gutes. Aber in dieser Zeit fängt es an, als etwas Schlechtes zu sein. Sich an Gesetze halten ist an sich schlimm. Und woran sieht man das? An den Juden. Weil die Juden haben ja Gesetze. Und dann wird immer aufgezählt, wie viele Gesetze die haben und wie schlimm das ist und wie sie darunter leiden. Und das Schöne aber, Jesus macht sie davon frei. Ja, Jesus bringt die Freiheit vom Gesetz. Bei Jesus sieht man es dadurch, dass er dauernd Gesetze bricht. Das ist in dieser Zeit ein besonders beliebtes Bild von Jesus. Jesus, der Sabbatbrecher, der Tempelaustreiber, der die Unreinen berührt, obwohl das verboten war. Also Jesus bricht Gesetze, wo er nur kann. Und Paulus natürlich sowieso. Ne? Paulus sagt dann endgültig, vergiss doch die Gesetze, wir sind frei durch Jesus. Das Evangelium von der grenzenlosen Liebe oder von der grenzenlosen Annahme ist eher eine moderne Erscheinung, wird besonders häufig dann so ab den 60er, 70er Jahren. Und ich habe mal diesen Begriff Postmoderne hingeschrieben. Manche zweifeln ja daran, dass es sowas gibt, genau, oder dass man sagen kann, wann sie anfängt. Aber nennen wir sie mal so. Und da gibt es natürlich andere Gegner, also Kolonialzeit, ja, der ganze Kolonialismus, das war in den 60er Jahren, wo die ganzen letzten großen Kolonien ihre Unabhängigkeitskämpfe hatten. Es ging gegen Rassismus, gegen Imperialismus, gegen Sexismus, gegen Zionismus. Also all diese Bewegungen, von denen man sagt, die sind exklusiv, ausgrenzend. Die Mächtigen halten fest an ihrer Macht und die Armen und Unterdrückten sind ausgeschlossen. Und da ist natürlich das Judentum wieder ein gutes Beispiel, weil die Juden waren ja ein erwähltes Volk und sie hielten an ihrer Macht fest. Die Priester sind ja mächtige Leute, die Pharisäer sind mächtige Leute. Es ist interessant, dass auf allen Darstellungen, auch in Jesus-Filmen und auf Jesus-Bildern, ist mir jetzt neulich nochmal aufgefallen. Es ist interessant, dass die Juden immer alte Leute sind. Immer alte Männer mit Bärten. Als ob es keine jungen Juden gegeben hätte. Keine jungen Männer oder Studenten, jüdische Studenten. Und Jesus ist immer 20 Jahre jünger. Das ist ja ganz interessant. Ne? Und damit wird was gesagt. Das sind die Mächtigen. Und Jesus begehrt dagegen auf. Und da kommt eben die Idee her, dass das Evangelium eben hauptsächlich die Befreiung von solchen Machtstrukturen ist und das sozusagen den Widerstand lehrt und die Inklusion und alle gehören dazu. Und ich glaube, dass diese sehr populären Evangelien, die wir heute sehr oft hören, sind alle entstanden, ohne es zu wissen oder manchmal auch bewusst, aus einer feindseligen Haltung gegenüber dem Judentum. Und das wollen wir uns morgen und übermorgen dann ein bisschen genauer angucken. Ich würde gerne jedes dieser drei Themen mir vertiefend anschauen. Also einmal die Frage nach der, wie ist das denn mit der Rechtfertigung aus Gnade? Also ist das eine neue Entdeckung des Paulus? Ist es eine neue Entdeckung der Christen oder kommt es schon aus der Bibel? Und was ist dann das Neue bei Paulus? Warum nennt er das Evangelium, gute neue Botschaft? Und das Zweite, die Freiheit vom Gesetz, da wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen, wie Paulus denn mit dem Gesetz umgeht. Ist das wirklich der Kern seines Evangeliums, dass wir vom Gesetz befreit werden? Und das Dritte ist so ein bisschen die Frage nach der Inklusion und Exklusion. Also wenn Paulus missioniert, ist das wirklich seine Grundbotschaft, sozusagen die Auflösung aller Grenzen. Es gibt keine Juden mehr, es gibt keine Heiden mehr, alle gehören dazu. Oder hat er da ein bisschen noch eine andere Perspektive? Also, das ist ein Ausblick und ich schließe noch mit den unten diesen vier Begriffen. Ist auch noch ein Ausblick und dann haben wir die Schneise gesetzt für morgen. Ich habe hier vier Begriffe nochmal benannt, die verbreitetsten Missverständnisse, die uns immer wieder begegnen. In der Begegnung mit Paulus, ich habe sie mit dem Bild vom Keil bezeichnet, so ein Keil, den man etwas treibt, um es auseinanderzureißen. Und wir haben das in dem ersten Zitat heute Abend schon gehört bei Heinrich Kretz, dass er sagt, Paulus war so ein eckiger Charakter, der wollte immer einen Keil dazwischen treiben. Ja? Und ein bisschen, wenn man über Paulus redet, dann kommt das immer wieder. Ich erkläre mal kurz die vier Keile, die uns immer wieder jetzt begegnen werden. Das eine ist der Paulus-Moses-Keil. Das ist der Keil, den man grundsätzlich zu treiben versucht zwischen Paulus und das Judentum. Moses steht jetzt hier für das Judentum, vielleicht auch für die Tora, für das Gesetz und diese Grundidee, dass Paulus sich davon losmacht, dass das Judentum und das Christentum zwei unterschiedliche Religionen sind. Das ist der Paulus-Moses-Keil. Das zweite ist ein bisschen genauer. Das ist der Paulus-Jakobus-Keil. Wird uns noch begegnen. Wir haben eben über messianische Juden geredet. Und die Idee ist eine sehr alte, dass es im frühen Christentum zwei Strömungen gab. Nämlich die Paulus-Leute und die Jakobus-Leute. Und die Jakobus-Leute waren sowas wie die messianischen Juden. Man nannte sie früher Judenchristen. Also Christen, die noch nicht so richtig das Evangelium verstanden hatten und immer noch Juden bleiben wollten und vielleicht solche schlimmen Dinge getan hatten, wie sich noch an Gesetze zu halten. Und Paulus, der sich davon losgeschwommen hat. Und da gibt es eine ganze Geschichte von einer Spaltung innerhalb des frühen Christentums. Man meint sie überall zu entdecken im Neuen Testament. Ein Streit zwischen Paulus und Jakobus, zwischen den Judenchristen und den Pauluschristen. Das wollen wir uns auch genauer anschauen. Den Paulus-Jesus-Keil, das ist wieder dieses, Jesus hatte ein Evangelium und Paulus hatte ein anderes Evangelium, dass man versucht, Paulus und Jesus auseinanderzureißen und zu sortieren, zu sagen, Jesus gehört noch ins Judentum, Paulus gehört ins Christentum, aber sie hatten auch eine unterschiedliche Botschaft. Und das vierte, das ist jetzt ganz neu, das wird uns aber morgen in der nächsten Einheit beschäftigen, den Paulus-Lukas-Keil. Es gibt nämlich im Neuen Testament ja zwei unterschiedliche Quellen für, was wir über Paulus lernen. Es gibt einmal die Briefe, die Paulus selbst geschrieben hat und es gibt die Apostelgeschichte, die das Leben des Paulus beschreibt. Und es gibt viele Forscher, die sagen, das sind zwei unterschiedliche Paulusse. Und wir können zeigen, dass die Bibel sich widerspricht, weil das überhaupt nicht zueinander passt. Was Paulus über sich selbst sagt und was Lukas über Paulus sagt, sind zwei Welten. Und da versucht man auch einen Keil dazwischen zu treiben. Das werden wir uns anschauen und wir schließen diesen Abend heute mal mit einem kleinen Videoclip. Den habe ich euch mitgebracht. Der ist aus einer aktuellen Paulus-Dokumentation des ZDF. ZDF macht ja sehr aufwendig gemachte, auch recht gute Dokumentationen über die Bibel. Und sie haben vor 2 Jahren eine Dokumentation über das Leben des Paulus gemacht. Ein sehr aufwendig gemacht und auch sehr empfehlenswert zu schauen. Und da wird das ganze Leben des Paulus dargestellt. Und ich habe 3 Minuten daraus. Das sind die entscheidenden 3 Minuten. Es geht also sozusagen, die Vorgeschichte ist nicht dabei. Paulus hat sich gerade bekehrt. Und jetzt geht es um die Frage, wie geht es nach seiner Bekehrung weiter, bis er zum Missionar wird. Ja, und diese 3 Minuten sind interessant, weil uns alle 4 Teile darin begegnen, beziehungsweise alle 3 dieser Evangelien hier. Ich werde es mal kurz so beim Namen nennen, wir werden das hören. Es geht um die Freiheit vom Gesetz, es geht um das Evangelium vom gnädigen Gott und es geht am Ende auch um die Überwindung aller Grenzen. Und wir werden den Streit zwischen Paulus und Jakobus kennenlernen. Also all das, was ich gerade gesagt habe, kommt in diesem Clip sehr schön zusammen. Viele kennen die Petra Gerster, die ist die Moderatorin und es hilft uns aber auch noch mal ein bisschen in die Welt von Paulus einzusteigen. Das war eine Kurzzusammenfassung. Wir haben gesehen, Jesus von Nazareth hat es erreicht, dass Gott freundlich zu den Menschen ist. Jetzt muss man seine Freundlichkeit nicht mehr verdienen. Deswegen sind wir frei vom Gesetz. Man kann es halten, muss es aber nicht. Und glücklicherweise ist das Heil, die Türen des Heils nicht mehr nur für Juden offen, sondern jetzt endlich auch für alle Menschen. Aber damit haben wir das Judentum dann auch verlassen. Kürze zusammengefasst, ich glaube, es lohnt sich, all diese Themen anzuschauen, weil ich glaube, dass sie Missverständnisse sind von dem Paulus, der uns in der Bibel begegnet. Wir enden wieder mit einer kleinen Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuhören an dieser Stelle. Am späten Abend. Vielen Dank.